Hi Diana. Ja, es ist ja schon fast eine Binsenweisheit, dass wir Frauen in der Lebensmitte etwas streitbarer werden. Unter anderem wohl, weil unser Östrogenspiegel sinkt und wir dadurch natürlich nicht mehr ganz so bindungsorientiert und verträglich sind. Aber die kulturelle Prägung, dass man als Frau lieb und leise zu sein hat und sich eher um die Bedürfnisse anderer als die eigenen kümmert, sitzt tiefer, als man denkt. Und deshalb wollten wir ja mal eine Folge zum Thema Konflikte in der Lebensmitte machen. Ja, und hier ist sie jetzt. Hör mal rein.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Heute spricht Julia mit
Ulrike Gastmann. Sie ist systemische Coachin und Familientherapeutin und begleitet seit über 20 Jahren unter anderem Teams, in denen ja auch gern mal die Fetzen fliegen. Als sie selbst in die Lebensmitte kam, ist ihr nochmal so richtig klar geworden, wie untrainiert die mittelalte Frau eigentlich in Konflikten ist. Also hat sie sich auf die Fahne geschrieben, das zu ändern, und deswegen sprechen wir heute genau darüber, wie wir lernen können, als Frauen in der Lebensmitte Konflikte nicht zu vermeiden, sondern wie wir sie nutzen können, um für unsere Bedürfnisse einzustehen. Hallo, willkommen, liebe Frau Gastmann.
Ja, vielen Dank.
Ich habe es ja eben schon angedeutet. Ihnen selbst ist ja in der Lebensmitte zum Thema Konflikte auch einiges klar geworden. Wie war das bei Ihnen persönlich diese Zeit und welche Erkenntnisse haben Sie da über sich und Ihre eigene Konfliktfähigkeit vielleicht auch gewonnen?
Ja, das war ein sehr spannendes Thema. Ich hatte eine Tumordiagnose, die natürlich nicht schön war, und daraufhin wurde eine Hysterektomie vollzogen, und das bedeutete, dass ich innerhalb von wenigen Tagen in die Postmenopause geschossen wurde.
Können Sie nochmal sagen, was das ist, wer den Begriff nicht kennt?
Die Hysterektomie, da werden alle weiblichen Organe, Geschlechtsorgane entnommen, die Eierstöcke, die Eileiter, die Gebärmutter.
Okay.
Und dadurch entsteht natürlich überhaupt gar keine Östrogenproduktion mehr in den Eierstöcken, und damit war ich innerhalb von wenigen Tagen in diesen Zustand hineingeschossen worden, wo ich vorher nicht drin war. Und deshalb kam für mich nicht nur die Auseinandersetzung mit einer Krebsdiagnose plötzlich in mein Leben, sondern die Symptome der sogenannten Wechseljahre, die alles durcheinander geschüttelt haben.
Und wie hat sich das auf Ihr soziales Miteinander ausgewirkt?
Ich bin ein Mensch, immer schon sehr entspannt, sehr zugewandt, immer lösungsorientiert, immer verständnisvoll. Aufgrund meines Berufes versuche ich immer zu verstehen, wie andere Leute denken und warum sie jetzt gerade so sind. Das war plötzlich weg. Also weg insofern, dass, ja, genau, es war weg, und ich hatte eine sehr kurze Zündschnur zum allerersten Mal in meinem Leben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nach der ersten Schockminute, dass mal sowas Lautes und Polterndes aus mir herauskam, habe ich es ehrlich gesagt total gefeiert, weil es das erste Mal war in meinem Leben, dass ich mich völlig befreit fühlte, mal ordentlich auf den Putz zu hauen und mal alles mal zu sagen auf eine Art, die mir in dem Moment genau richtig vorkam. Und da ich ja zuvor eine Krebsdiagnose hatte, hatte ich sogenannte auch den Welpenschutz überall. Also alle haben es mir überhaupt nicht übel genommen und haben gesagt, die Arme, die hat ja gerade eine Diagnose hinter sich und wir müssen da Verständnis haben. Das war insofern ganz gut, dass ich das mal schön ausleben konnte, aber ich habe keinen Widerstand bekommen in dem Moment, um mal zu gucken, ob ich dem denn dann auch standhalte. Ne? Es waren ja alle so verständnisvoll. Und ich muss sagen, nach den ersten paar Wochen hat sich dann auch diese kurze Zündschnur zum Glück auch wieder ein bisschen verlängert. Aber es ist bis heute so geblieben, das Ganze ist ja erst 2 Jahre her, und es ist bis heute so geblieben, dass ich nochmal deutlicher spüre, was ich brauche, was für mich gut ist und was nicht, und es dann auch adressieren kann und klarer bin in dem, was ich mir so denke und vorstelle.
Sie haben ja gesagt, Sie hatten am Anfang so eine Art Welpenschutz. Ne? So hat immer, oh Gott, die Arme, jetzt ist ja auch völlig zurecht. Jetzt darf sie mal richtig ausrasten. Ich schätze, das ist dann wahrscheinlich auch irgendwann so ein bisschen abgeebbt, dieses Verständnis von außen. Und darüber sprechen wir auch gleich noch in Ruhe. Genau. Was dann eben die Schwierigkeit ist an diesem Aushalten, wenn dieser Wind sich dann eben dreht.
Ja, genau.
Sie erleben Konflikte ja auch im professionellen Kontext. Was ist das eigentlich, ein Konflikt?
Also in der Theorie ist ein Konflikt eine Situation, in dem unterschiedliche Bedürfnisse aufeinanderprallen und dann zunächst nicht vereinbar erscheinen.
Okay.
Also klassisches Beispiel, 2 Menschen sitzen in einem Büro, der eine möchte bei offenem Fenster arbeiten, der andere nicht. Das ist erstmal kein Konflikt, solange sich keiner beschwert über den aktuellen Fensterzustand. Es wird zum Konflikt, wenn jemand dann sagt, bitte schließ das Fenster, ich sitze hier im Zug, und der andere sagt, nee, ich krieg dann keine Luft, weil hier ist zu stickig, ich brauche frische Luft. In dem Moment haben die beiden einen Konflikt, weil zwei Bedürfnisse im Raum sind, die zunächst nicht vereinbar erscheinen. Und dann sprechen wir auch in der Theorie von einem Konflikt.
Genau, und in der Theorie gibt es dann natürlich auch, ich glaube, das kennt jeder, dafür gibt es tolle Modelle, das kann dann eskalieren, wenn man es eben nicht schafft, das vorher irgendwie zu moderieren. Genau. Also es gibt dann verschiedene Stufen, wo sich das dann so richtig schön verhaken kann. Ne?
Ja, genau. Also oft ist ja auch so ein harmloser Konflikt, sage ich mal, nur das Sprungbrett, um mal so wirklich so alles auszuteilen. Das kennen wir ja auch vielleicht aus familiären Situationen, Streitereien mit Kindern, PartnerInnen, Eltern, wo man harmlos anfängt über irgendeine Kleinigkeit und dann wird aber nochmal das große Besteck rausgeholt, weil es doch immer noch Konflikte gibt, die eben nicht aufgelöst sind. Die schwimmen so im Hintergrund, meist unsichtbar, und wenn man aber einmal so angestachelt ist, so angeknipst worden ist, dann drängen die sich auch in den Vordergrund und dann spricht man auf einmal über ganz was anderes, als originär eigentlich das Thema war.
Ja, interessant. Das sind dann sozusagen so Stellvertreter-Zickeleien, ja, die ja, eigentlich genau. sozusagen was anderes adressieren.
Ja. Ja,
aber da wird's ja schon interessant. Sie haben eben so ein bisschen im Nebensatz gesagt, bei der Definition, da werden unterschiedliche Bedürfnisse verhandelt. Mhm. Viele mittelalte Frauen haben ja jahrzehntelang ihre eigenen Bedürfnisse hinten angestellt. Mhm. Ja, also wie erleben Sie das, wenn Sie sozusagen mit Frauen sprechen, die dann streiten sollen? Mhm. Wie stehen die zu ihren Bedürfnissen?
Das ist eine gute Frage, weil ich sehr, sehr oft merke, dass Frauen ihre Bedürfnisse oftmals gar nicht formulieren können, weil sie gar nicht kennen. Und wenn ich dann die Frage stelle im Coaching oder eben in einer Teamentwicklung, wer will denn hier was, wer braucht denn was, dann sind die Männer sehr, sehr schnell und stark darin zu formulieren, was sie brauchen und wollen. Und die Frauen sitzen dann da und grübeln ein bisschen und überlegen. Und ich merke schon, wie sie sich eigentlich dann doch nicht trauen zu sagen, was sie wollen. Nicht immer, Gott sei Dank, und zunehmend auch weniger, weil ich bin viel mit Führungskräften unterwegs, junge Führungskräfte, Frauen, weibliche, kommen nach, die sind nochmal anders erzogen worden, die können es viel deutlicher sagen.
Ist also eine Übungssache durchaus, ne?
Genau, auch eine Erziehungssache, ne? Und die mittelalten Frauen haben halt was anderes vorgelebt bekommen, nämlich in der Regel zu funktionieren, sich anzupassen. Und da ist die Frage nach den eigenen Bedürfnissen eher so eine Frage nach einem Luxusgut, habe ich manchmal den Eindruck, und nicht nach einer Grundversorgung für die eigene Bedürfnislage.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben, und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro. Oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist. Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Und dann arbeiten wir zunächst mal diese Bedürfnisse heraus. Und das ist wirklich Tiefseetauchen, weil die Frauen das nicht so auf dem Schirm haben. Ja, was will ich denn eigentlich? Ich will, dass alle anderen glücklich sind. Ich will, dass es harmonisch ist im Team. Mhm. Ich will, dass meine Leistung stimmt. Das sind dann die ersten Bedürfnisse, die so rauskommen. Und wenn man dann die Schichten so ein bisschen abträgt, dann kommen aber nochmal so ganz eigene Bedürfnisse heraus. Und die sind oftmals wirklich sehr verschüttet und brauchen ein bisschen Zeit und Mut, sich derer bewusst zu werden, weil erst dann kann ich natürlich an den Konflikt gehen, weil vorher weiß ich ja noch gar nicht, warum ich mich so komisch fühle im Kontext oder im Umgang mit einem bestimmten Menschen. Ich fühle vielleicht ein bisschen Unbehagen oder ich fühle mich schlecht nach einer Verabredung, aber ich weiß nicht genau warum. Und wenn ich diese Bedürfnisse besser kenne, dann merke ich vielleicht, Mensch, wenn ich mich mit meiner Freundin treffe oder mit einer Bekannten treffe, der ganze Abend geht es nur um sie, und wenn ich nach Hause gehe, bin ich total erschöpft, aber habe irgendwie null Energie mehr. So stelle ich mir eigentlich eine Freizeitverabredung nicht vor. Und so kommt man dann an die Themen ran.
Naja, und gleichzeitig ist es natürlich total nachvollziehbar. Es sind ja total gute Gründe. Jeder will ja lieb gehabt werden. Das ist ja keine Dummheit, sondern das ist ja wirklich, man möchte einfach lieber Frieden. So, weil es ist irgendwie weniger energieraubend, wobei kommt drauf an, wie lange man das mitmacht, ne? Ob das dann wirklich weniger Energie raubt irgendwann tatsächlich. Aber ich will nur sagen, so dieses dazu keinen Zugang zu haben oder das nicht zuzulassen, was ich mir eigentlich wünsche, ich kann das total verstehen, ne? Weswegen man da so hinkommen kann, dass das irgendwie so verschütt ist. Also ich erinnere, ich hatte mal jahrelang eine sehr, sehr anstrengende Beziehung und war dann danach bei einer Therapeutin, die mich irgendwie gefragt hat, so, wie geht's Ihnen? Also eine völlig einfache Frage und ich konnte die nicht beantworten. Und zwar unter Folter hätte ich sie nicht beantworten können. Ich wusste es einfach, weil es war immer nur in Beziehung zu. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz viele kennen und was ein sehr menschlich nachvollziehbares Muster ist. Ne? So dieses, sich kümmern wollen um andere, kann ich sehr nachvollziehen, dass das eine Zeit lang braucht, bis man da ist. Wir kommen dann jetzt auch gleich zu diesem, wie ist es denn dann, wenn man es dann mal sagt. Aber ich dachte, vielleicht machen wir vorher noch einmal was ja auch in Teams sehr häufig eine Rolle spielt, wenn es darum geht, so Interessen oder Bedürfnisse zu verhandeln. Das ist nämlich so eine Rollenklarheit und das gibt es ja im Grunde auch in Familien.
Absolut. Ich mache ganz oft eine Übung, auch mit Teams, aber eben auch im Einzelcoaching, dass Frauen mal alle ihre Rollen aufschreiben, die sie so haben. Und da mal so Kreise drum machen. Also einmal gibt es ja ich als Ulrike in dem Fall. Dann gibt's die Rolle als Ehefrau oder Partnerin oder die Rolle als Tochter. Dann bin ich auch Mutter. Ich bin auch eine Bonusmutter. Dann habe ich die Rolle der Freundin. Dann bin ich Nachbarin. Vielleicht bin ich auch noch ehrenamtlich engagiert. Vielleicht arbeite ich in der Ortspolitik noch mit oder kümmere mich um die Dorfgemeinschaft. Also es gibt ja viele, viele Rollen, die wir haben. Ne? Dann gibt's auch so Aufgabenbereiche, also Gesundheit, Freizeit, Dinge, die ich alle bespiele oder bespielen möchte. Und dann schauen wir, dass wir ja alle eigentlich nur 100% Energie haben, eigentlich. Und dann darf man mal da hinschreiben, wie viel Prozent meiner Energie geht eigentlich für die einzelne Rolle drauf. Und das ist sehr schmerzhaft zu sehen. Denn dann stellt man fest, dass man viel Energie in die Rolle steckt, wo auch Erwartungen anderer dran geknüpft sind. Und wenn Sie schauen, wenn Sie nur 100% Zeit und 100% Energie haben und die ist schon in der Care-Arbeit aufgebraucht oder in der Sorge um die älter werdenden Eltern oder aber im Ehrenamt oder weil man sich ja mit den Freundinnen regelmäßig trifft, auch wenn es anstrengend manchmal ist, dann spart man an den eigenen Bedürfnissen. Dann spart man am Sport. Also wenn ich müde bin, weil ich zu viel für andere oder für Verpflichtungen im Sinne von Job gemacht habe, spare ich an mir. Ich spare daran, die Zeit dann mir noch zu nehmen, um ins Fitnessstudio zu gehen. Oder ich spare dann daran, was für mich zu tun, mir mal eine Stunde alleine zu gönnen mit einem guten Podcast auf den Ohren. Daran spare ich dann, weil ich denke, ich kann mit meiner eigenen Bedürfnislage besser umgehen. Da hängen ja nur meine Erwartungen dran, meine Wünsche. Aber wenn ich jetzt spare an den Erwartungen der anderen, an der Präsenz durch meine Person, die sich das alle wünschen zum Beispiel, was ja schön ist, dann ist es einfacher. Dann kriege ich weniger Widerstand und das geht den meisten Frauen so. Gerade ja,
wenn ich meine eigenen zurückstelle, meine eigenen Bedürfnisse.
Genau, dann bin ich zwar innerlich unzufrieden und auf Dauer bleibe ich damit auch mental nicht gesund, leider.
Oft auch körperlich nicht.
Genau, oft körperlich nicht. Aber es dauert halt eine längere Zeit, bis es aufploppt. Und wenn ich solange die Bedürfnisse im Außen alle bediene und befriedige, dann ist scheinbar nach außen alles in Ordnung.
Naja, plus das, was Sie da gerade beschrieben haben, also selbst wenn ich jetzt nur, was ich alles gerne täte, ne, mehr Zeitung lesen, mehr Bücher lesen, mehr Sport machen, mehr spazieren gehen, schon dafür reicht der Tag ja nicht.
Genau.
Da sind ja noch gar nicht mal die anderen mit drin. Also das kommt ja erschwerend hinzu, dass wir uns grundsätzlich bei der Erfüllung all dieser Dinge in Paradoxien bewegen, die sich gar nicht auflösen lassen. Das heißt, irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir uns entscheiden müssen.
Genau.
Und das ist sozusagen mit sich selber, ne, bleibe ich jetzt auf dem Sofa und gucke Netflix zu Ende oder gehe ich spazieren, das ist noch relativ easy. Aber wir sprechen ja hier über die Dinge, wo man dann eben doch mal denkt, so nee, irgendwas läuft hier verkehrt, wenn ich dieses Bild angucke mit diesem Energielevel. Dann gehe ich nach außen so und muss da dann irgendwie einen Konflikt aushalten. Ich meine, ich habe das mit den Rollen jetzt zunächst mal gesagt, weil ich finde, sich überhaupt mal klar zu machen, dass man nicht einfach nur Julia oder Ulrike ist, sondern eben in diesen Rollen und zu sehen, ah, okay, Und da gibt's dann eben andere, die wollen mich auch in der Rolle. Mhm. Also ich sage jetzt mal Kinder, und das meine ich jetzt gar nicht böse, sondern natürlich wollen die einen als Mami, ist ja klar. Mhm. Oder der Ehemann will natürlich weiterhin eine Partnerin haben. Mhm. Aber ich finde, da wird einem dann auch klar, okay, das wird aber nicht, die werden nie von sich aus sagen, mach mal. Mhm. Und wie geht dann Konflikt? Ja. Wie macht man es dann?
Viele Frauen in der Lebensphase, über die wir sprechen, warten sehr lange, bis dass es platzt. Hm. Wir kennen ja alle das Phänomen, dass wir es dann etwas ändern, wenn der Leidensdruck recht hoch ist. Mhm. Solange halten wir durch. Und dann platzt uns der Kragen und dann gibt's einen Konflikt im Außen. Und ich rate immer dazu, erstmal die innere Hausarbeit zu machen. Also bevor es platzt, das wäre prophylaktisch. Mhm. Ja, mal zu schauen, was ist alles in mir an Bedürfnissen und wie kriege ich die befriedigt und wie viel Energie bleibt da für mich und passt das noch, das Commitment, was ich mal allen gegeben habe, dass ich immer vielleicht diejenige bin, die immer gute Laune hat und immer für alle sorgt und immer parat steht und dies und das und jenes macht. Das ist ja eine gewünschte, anerzogene, trainierte Rolle, wo ich viel Applaus kriege. Wenn ich da jetzt merke, da bin ich unzufrieden, dann macht es im ersten Sinn wenig Sinn, zu diesen entsprechenden Leuten zu gehen und da auf den Putz zu hauen, sondern erstmal geht es darum, bei sich aufzuräumen und zu gucken, was will ich nicht, was will ich so beibehalten, was möchte ich verändern.
Und wenn und ich mich einfach nur rauszufeuern, ne?
Ja. Genau, genau. Und wenn ich damit klar bin, einfach zu wissen, okay, das will ich nicht mehr in dieser Breite, das will ich ein bisschen anders, das möchte ich weiter so machen, dann kann ich ins Außen gehen und mit den entsprechenden Menschen sprechen. Und versuchen zunächst mal zu schildern, wie es mir geht mit der bisherigen Situation, mit der Lage und dass ich Änderungswünsche habe im Umgang, im Kontakt, in der Fürsorgearbeit. Und dann gibt es in der Regel einen Konflikt, weil die allerwenigsten Menschen stehen dann auf, applaudieren und sagen, ach Mensch, Ulrike, wie toll, dass du dich nicht mehr um mich kümmern willst. Da freuen wir uns für dich, dass du dich so gut für dich selber entscheiden kannst. Das macht ja kein Mensch. Das heißt, die Menschen verlieren vielleicht etwas. Eine Freundin ist vielleicht traurig, wenn sie merkt, ich reduziere den Kontakt, weil ich nicht mehr so viel Zeit investieren möchte. Dann gibt es in der Regel Enttäuschung. Es gibt mitunter auch Aggression oder Wut oder Traurigkeit oder Schnippigkeit, je nachdem, wie meine Gesprächspartnerin oder mein Gesprächspartner persönlich damit umgeht, mit einer veränderten Ulrike. Und dann gibt es die Konfliktgespräche.
Ja, das heißt aber, also sich klar zu machen, ich sage jetzt mal ganz feministisch, wenn jemand Privilegien aufgeben muss, nämlich dass irgendwer alles für mich macht, dann wird es zu Reibereien kommen, haben Sie schon gesagt. Und dann geht es eben nicht nur darum, erstens zu wissen, was möchte ich da eigentlich ansprechen, worum geht es mir eigentlich und zweitens das in ruhigem Ton zu tun, sondern die dritte Säule ist eigentlich auszuhalten, dass mir jemand Kram ist.
Genau. Also wenn wir in einen Konflikt reinrauschen und das nicht so trainiert sind, dann sind wir oftmals schockiert von der Reaktion unseres Gegenübers. Mhm. Und oft haben wir diese wirklich sehr anspruchsvolle Erwartungshaltung, dass mein Gegenüber das Neue ganz schnell aufnimmt, für sich versteht, verinnerlicht, sich nicht angegriffen fühlt und dann auch noch uns beipflichtet. Das wäre so ein Traum. Mhm. Der geht oft nicht auf und deshalb geht es erstmal darum, im Vorfeld zu wissen, mein Gegenüber wird nicht so reagieren, wie es gerne hätte. Der wird Zeit brauchen, die Person wird schnippig sein, die wird sich angegriffen fühlen. Dann kann ich in der Vorbereitung auf dieses Gespräch erstmal einen Perspektivwechsel machen und mir mal überlegen, ich kenne ja XY sehr gut, wie reagiert die Person denn? Egal, ob es meine Vorgesetzte, meine Kollegin oder meine Nachbarin ist. Wie reagieren die Menschen, wenn ich jetzt so ein Thema anspreche? Dann weiß ich schon, ah, okay, die eine fängt an zu weinen, der zweite fängt an zu poltern und dann kann ich gucken, was habe ich für Reaktionsmöglichkeiten, damit ich mich davon nicht sofort wieder aus dem Konzept bringen lasse. Denn das ist ja oft das, was passiert, dass wir Frauen das gar nicht aushalten, wenn uns da so ein Gegenwind entgegenbläst und dann ganz schnell sagen, naja, so war es ja gar nicht gemeint und natürlich mache ich weiterhin und so. Und dann sind wir rückfällig geworden. Und daher ist es wichtig, dass wir erstmal uns ein bisschen damit beschäftigen, wie reagiert unser Gegenüber, damit ich vorbereitet bin, aber auch zu lernen, mein Gegenüber darf das nicht gut finden.
Ja, und ich muss das dann aushalten.
Genau, und ich darf lernen, es auszuhalten, dass mir jemand vielleicht ein bisschen das übel nimmt oder mich vielleicht nicht mehr so doll mag. Und das ist natürlich der Kern, wo dann viele Frauen sich überlegen, lohnt sich der Preis? Lohnt sich der Preis, den ich zahle, wenn ich deshalb ganz schlechte Stimmung über die Feiertage habe? Lohnt sich das? Oder beiß ich in den sauren Apfel und mache doch das komplette Essen für alle alleine? So, ne? Oder setze ich jetzt meinen Willen durch und erfahre aber dann motzige Gesichter am Tisch und nee, ich lasse das besser. Das ist dann so die innere Verhandlung, die man dann führt.
Plus, wenn ich mir Karfreitag überlege oder wann immer, welches Fest wir da auch immer nehmen, ich mache es jetzt irgendwie doch nicht Ostersonntag, dann ist natürlich ein bisschen kurz für alle. Also ich will nur sagen, die Tatsache, dass genau was Sie sagen, dass man sich selber wahrscheinlich vorbereitet auf so ein Gespräch, sich Gedanken macht, das schon lange gärt, wenn man sich dann noch zusammenreißt, den Ton zu wahren, was dann wahrscheinlich nicht ganz so gut klappt, wenn der andere nicht so reagiert, wie man sich das gewünscht hat. Das heißt, der andere ist ja auch nicht vorbereitet. Das muss man auch wissen. Ne? Also während man selber schon so ein bisschen Vorlauf hatte inneren, wird der andere ja auch noch überrascht. Also wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, macht es auch Sinn, das ein bisschen in Häppchen zu machen oder irgendwie anzuteasern, würde man der Journalistin sagen. Was halten Sie davon?
Also je krasser das Thema, sag ich mal, je schwerwiegender, desto eher ist es einfach fair, mit meinem Gegenüber einen Termin zu verabreden und nicht ihn zu überfallen oder sie zwischen Tür und Angel damit zu erwischen, weil, wie Sie sagen, wir sind vorbereitet. Und dann würde ich das eine Woche oder ein paar Tage vorher auf jeden Fall würde ich mich melden, sagen, ich möchte gerne mal ein Gespräch führen über Ostersonntag. Ja. Wann können wir das machen? Wann passt dir das?
Oder und ganz grundsätzlich mal über wer
oder
macht was?
Irgendwas anderes, genau. Und dann kann die Person sich auch vorbereiten. Ich finde das sehr fair. Wenn es natürlich eher so eine Kleinigkeit ist, dann braucht man es nicht so groß aufbauschen, weil ganz oft machen Frauen die Erfahrung, das finde ich immer ganz wunderbar, dass sie sich Tage Gedanken gemacht haben und sorgen, soll ich das ansprechen, wie kann ich das ansprechen, wann spreche ich es am besten an? Und dann machen sie es und dann ist auf gegenüberliegender Seite das überhaupt gar kein großes Thema. Ja gut, dann machen wir es jetzt anders. Auch das gibt es ja.
Ja, ja.
Und dann hat man sich tagelang den Kopf darüber zerbrochen, für nichts. Und deshalb sollte man gut abwägen, ist das Thema brisanter und heikler, dann finde ich das fair, wenn mein Gegenüber zumindest vorab informiert ist, worum es geht. Oder aber ist es eher doch ein kleines Thema und ich kann es dann doch beim Kaffee mal einstreuen lassen, wenn ich merke, die Stimmung ist gerade gut, ich bin gerade irgendwie inspiriert und mutig und jetzt ist der Moment, wo ich es dann anspreche. Das kann dann auch plötzlich sein, aber ich darf dann auch Rücksicht darauf nehmen, dass mein Gegenüber dann ein bisschen Zeit braucht, die Nachricht zu verdauen.
Was ist denn, wenn das Gegenüber wirklich richtig, also ich meine jetzt bei wirklich großen Dingen, ja? Also ich finde zum Beispiel gerade überhaupt nicht leicht, so dieses, ne, wenn Kinder älter werden, immer zu sagen, du, also was gibt's zum Abendessen, ist irgendwie die falsche Frage oder an die falsche Person. Also so, das ist, man will ja auch, man möchte ja auch sozial und caring sein. Also wir alle brauchen Gemeinschaft. Aber was ist, wenn wir wirklich richtig merken, da sagt jemand, du ehrlich gesagt, das ist mir doch scheißegal. Also machen meine Kinder übrigens gar nicht. Aber ich sehe ich gar nicht ein. Mache ich nicht. Total auf Stuhl stellt und gibt es ja auch, dass jemand sagt, kommt nicht in Frage, habe ich keinen Bock drauf, mache ich nicht. Was dann?
Dann hat man ein richtiges Problem. Und ich finde, dann ist es ein guter Moment, wirklich mal für einen Moment auszusteigen und zu sagen, okay, hier scheint ja grundlegend was schief zu laufen, wenn die Menschen in meiner Familie so hart mir die Grenze zeigen und meine Bedürfnisse 0,0 respektieren, dann habe ich ja ein ganz anderes Problem als die Frage, ob ich jetzt nochmal Abendessen mache oder nicht. Ja. Dann geht's ja eher um die Frage, möchte ich in so einem Umfeld leben?
Ich kann mir vorstellen, wo wir das jetzt gerade besprechen, dass das auch ein Grund ist, weswegen viele Konflikte scheuen, weil sie ahnen, dass sie an des Pudels Kern kommen.
Ja.
Und sich vielleicht auch dann nicht in der Lage fühlen zu sagen, ja, Konflikte aushalten kann dann halt auch bedeuten, ich denke, nee, weißt du was, jetzt machen wir mal Schluss. Also so, und das, also dass man sich auch fürchtet, so wenn man das dann einmal alles zur Sprache bringt, dass man dann eine Entscheidung treffen muss, die viel größer ist als, mache ich den Sonntagsbraten, ja oder nein.
Absolut. Das ist so ein bisschen die Büchse der Pandora zu öffnen. Und dann kommt möglicherweise alles raus. Und die Erfahrung mache ich häufig, dass Frauen sagen, ganz ehrlich, klingt alles logisch und müsste ich dringend angehen, mache ich nicht.
Was auch okay ist, ne?
Was auch okay ist, genau. Zu sagen, ich habe im Moment nicht die Kraft oder die körperliche, mentale, physische, psychische Verfassung, um mich diesem Riesenkonflikt zu stellen, der dann zwangsläufig kommen würde. Ich bin trainiert darin, ein bisschen wegzuschauen und ich sorge jetzt mal im Kleinen für mich. Aber das große Thema packe ich noch nicht. Das gibt es sehr, sehr häufig.
Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir das nochmal streifen. Das hatten wir in dem Vorgespräch noch nicht besprochen. Mhm. Dieses, es ist auch völlig okay zu sagen, also pick your fights.
Absolut.
Diesen Kampf werde ich nicht kämpfen. Mhm. Und ich habe neulich so einen schönen Satz gelesen in diesem unglaublich tollen Buch von Julia Schoch, Wild nach einem wilden Traum. Und da sagt sie so im Nebensatz, die Zeit, wo ich wütend mitten auf der Landstraße aus dem Auto aussteige, ist vorbei. Ich bin einfach älter geworden. Hm. Ne, so dieses, ich bin stinksauer und jetzt hältst du an und ich steig hier aus, egal ob es draußen gewittert und so.
Ich muss lachen, ich hab's auch schon gehabt.
Ja, ja, und es ist wirklich so, dass man denkt, ja, hätte ich früher gemacht und jetzt denke ich, ach komm. Ja. Und damit meine ich durchaus auch ganz grundsätzlich, will ich aus diesem Leben aussteigen? Ist es mir das alles wert? Hm. Ist es mir das wert, jetzt in 50 Quadratmeter, zwei Zimmer, Wohnung, Neubau zu leben, alleine, wenn ich dafür bestimmte häusliche Pflichten los bin und vielleicht auch den Mann gleich mit? Also ich finde, das ist total legitim, auch zu sagen, ich suche den Konflikt nicht. Also ist es mir nicht wert. Der Preis ist mir zu hoch. Finde ich auch interessant.
Total, genau, bin ich ganz bei Ihnen. Ich finde immer wichtig, dass man Preise kennt. Das tun wir ja auch, wenn wir Klamotten kaufen oder Lebensmittel kaufen, schauen wir auch ein bisschen auf den Preis. Und ich finde es wichtig, dass man die Preise kennt, denn jede Konfliktklärung, wirklich jeder hat einen Preis.
Ja.
Und der kann mal höher sein, mal weniger hoch, der kann angemessen sein, mal völlig überzogen, so wie wir auch Schuhe oder ich auch Schuhe kaufe, die vielleicht zu teuer sind, aber ich sie trotzdem haben möchte. Also es gibt Gründe, warum man mal mehr zahlt und mal weniger zahlt. Und ich finde es wichtig, dass die Frauen den Preis kennen ihrer Konfliktlösung oder ihres Vorhabens. Nicht, um sie abzuschrecken, sondern eher, um sie zu ermutigen, sich entscheiden zu können. Und wenn sie wissen, sind die Vorteile auf der einen Seite, wenn ich das jetzt so mache, wie ich es mir wünsche. Das sind die Nachteile. Das ist der Kaufpreis. Mhm. Passt der für mich? Oder kann ich es noch mal ein bisschen schmälern? Dann gibt es eine gute Entscheidungsgrundlage. Und das sind die tragfähigsten Lösungen, die man so machen kann.
Ja, zumal, also ich kenne einige Frauen, die mir gesagt haben, also da gab es dann irgendwann gar keine Entscheidung mehr, weil ich hatte so krasse körperliche und psychische Symptome, da war dann gar keine Frage mehr, weil da war der Preis dann nämlich genau das.
Ja, ne?
Also so der Preis für einfach weitermachen war dann, meine ganze psychosomatische Agenda spult sich runter und alles an meinem Körper sagt mir, Achtung, jetzt hörst du mal auf. Mhm. Aber ich kann mir eben auch vorstellen, also das ist auch eben, wie Sie gerade sagten, abzuwägen gilt, es gibt ja nicht nur einen Preis für mich, sondern es gibt auch einen Preis, den vielleicht andere zahlen, gibt ja, weiß ich nicht, diese späten Scheidungen, ne? Und dann denkt man so, ja, jetzt habe ich aber 4 Kinder, die sind eigentlich aufgewachsen in dem Gefühl, sie können immer kommen, es wird immer alles so bleiben. Für die wird's dann hart, bin ich bereit, den Preis, den sie zahlen, mitzutragen. Mm. So, das heißt nicht, bleib auf alle Fälle zu Hause nur wegen der Kinder. Ich will nur sagen, ich finde es total legitim, sich auch zu überlegen, ne, wie viele Personen zahlen jetzt einen Preis für meine Entscheidung und ist es mir das wert?
Ja, genau. Und oftmals führen halt diese Fragestellungen dann doch zu dem, es ist es mir nicht wert. Mm. Und dann zeigt die Zeit, ob es tragfähig oder lebbar ist.
Ja.
Oder ob halt die psychosomatischen Beschwerden immer wieder kommen, immer stärker werden, bis es irgendwann nicht mehr geht. Und dann ist halt nicht mehr die Frage, will ich das noch? Sondern dann ist die Frage im Raum, kann ich das noch?
Ja.
Und dann wird es schon sehr existenziell. Und es hilft aber auch, denn wenn der Körper streikt, dann sind die Entscheidungsgrundlagen relativ klar.
Manchmal ist es dann fast einfacher, ne?
Ja, ja. Für viele ja.
Hi ihr Lieben. Hier einmal kurz Werbung in eigener Sache. In unseren Shownotes findet ihr einen Link zu einem spannenden Brigitte-Dossier zum Thema Gehen oder Bleiben. Viele von uns, die sich in langjährigen Partnerschaften befinden, fragen sich das. Und klar, ist alles gefühlt immer sehr individuell. Aber mein Eindruck ist doch, das stimmt nur bedingt. Viele von uns beschäftigen sich mit den gleichen Fragen. Und in unserem Dossier zum Thema Gehen oder Bleiben haben wir viele Infos dazu zusammengetragen. 30 Seiten Expertinnenwissen für knapp 5 Euro. Übrigens auch zu der Frage, wie man sich gut einvernehmlich trennen kann. Also, ladet es euch runter. Ihr findet den Link bei uns in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge. Ich danke Ihnen. Ich glaube, wir haben da ganz schön viel abgetastet in jede Richtung. Gibt es noch irgendwas, was Ihnen total wichtig ist, was ich Sie gar nicht gefragt habe, was Sie gerne sagen würden zu diesem Thema?
Ja, ich würde mir so wünschen, dass Frauen mit Mut sich ausstatten. Wie auch immer ihnen das gelingt, indem sie sich inspirieren lassen durch solche Podcasts oder indem sie mit anderen Frauen sprechen, sich verbinden an der Stelle, um Mut zu entwickeln. Denn wenn man ins kalte Wasser springt und bei Konfliktklärung ist das oft für viele das ganz kalte Wasser, weil sie eben anders erzogen worden sind und geprägt wurden und dann ist Konflikt was ganz Kaltes, also kaltes Wasser. Mhm. Und für mich hat immer schon der Satz gegolten, wenn man vor dem Sprung ins kalte Wasser zögert und dann ganz lange am Ufer stehen bleibt, was wir ja auch alle kennen, wenn wir da nicht rein, ja, es wird nicht wärmer, das Wasser. Da können wir noch so lange stehen. Man braucht manchmal dann noch einen Moment, um sich zu überwinden und zu sagen, so, und jetzt laufe ich in diese eiskalte Nordsee rein, ja. Aber es wird nicht wärmer, wenn man wartet. Und das wünsche ich den Frauen, dass sie sich trauen, Schritte zu gehen. Es muss nicht immer vom tollsten Erfolg gekrönt sein. Und die ersten Konfliktklärungen sind nicht immer wunderbar und ganz ohne Tränen oder ohne Kummer. Aber es sind Übungsfelder. Ja. Und ich würde immer im Kleinen anfangen, bevor ich dann die größeren, schwereren
die große Keule rausholt.
Genau.
Ja, und was ich auch interessant war, was Sie ganz am Anfang gesagt haben, überhaupt erstmal zu gucken, was wünsche ich mir eigentlich, ne? Also man muss ja nicht gleich das dann damit nach außen gehen, aber überhaupt mal wieder nachzufragen bei sich selber.
Ja, genau.
So was ist es eigentlich genau?
Absolut. Das ist der erste Schritt.
Wie wär's, wenn es gut wäre, ne? Ja, ich danke Ihnen, Frau Gastmann. Natürlich werden wir den Link zu Ihrer Arbeit in die Shownotes machen. Also wer da vertiefen möchte mit Ihnen, kann das natürlich gerne machen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und für das interessante Gespräch. Ihr findet in den Shownotes, das wisst ihr, auch immer die Angebote der Brigitte Academy rund um die Lebensmitte. Und wie immer gibt es da auch Rabatt für unsere Hörerinnen, das wisst ihr. Wir freuen uns über Lob und Sternchen auf allen Plattformen und natürlich auch über Post von euch mit Fragen oder neuen Bestellungen für die Flyer, damit ihr ja unseren Podcast bewerben könnt, wo immer ihr seid. Gerne an podcast@brigitte.de. Und bis wir uns wieder hören, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. Nächste Woche begrüßt euch an dieser Stelle wieder Diana. Tschüss, Frau Gastmann.
Tschüss, Frau Schmidt-Hörzig.